Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Mein Name ist Peter Glück und zusammen mit Dr. Dennis Ballwieser besprechen wir hier während der Corona-Pandemie medizinische Fragen und aktuelle Entwicklungen. Auch wir verstehen nicht immer gleich alles und wir versuchen das Ganze für Sie möglichst verständlich aufzuarbeiten. Außerdem laden wir uns, wo nötig, die unterschiedlichen Expertinnen und Experten hier in den Podcast ein, die uns dann aus ihrem Fachgebiet jeweils berichten können. Wir gehören zur Apothekenumschau in unserer Redaktion. Da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die gleichzeitig auch Journalisten sind. Und dieses Fachwissen, das wir hier im Hause haben, das hilft uns dabei, für Sie die aktuelle Lage einzuschätzen und Informationen aus dem medizinischen Bereich besser einordnen zu können. Heute ist Dienstag, der 30. Juni 2020. Dr. Dennis Ballwieser, der lässt sich heute entschuldigen. Aber dafür habe ich einen ganz besonderen Gast für Sie. Ich glaube, es ist wirklich nicht übertrieben, wenn man sagt, es gibt gerade die eine Frage, die die gesamte Welt bewegt. Wann kommt ein Impfstoff gegen Corona? In einigen Ländern sind Forscher da schon relativ weit gekommen und Deutschland gehört da wirklich dazu. Bei uns dürfen mittlerweile zwei Impfstoffe schon in einer klinischen Studie an Menschen getestet werden. Und einer dieser Stoffe, der wurde von dem Tübinger Unternehmen CureVac entwickelt und wird jetzt an unterschiedlichen unabhängigen Unikliniken getestet. Unter anderem am Tropeninstitut der Uniklinik in Tübingen. Und weil ich gerne wissen will, wie so eine Studie eigentlich abläuft, wie lange die dauert und wie weit es insgesamt noch hin ist, bis ein Impfstoff dann wirklich da ist, dass wir ihn nutzen können. Um all das zu erfahren, spreche ich jetzt mit Professor Peter Kremsner. Er leitet eben dieses Tropeninstitut in Tübingen und er testet den Impfstoff gerade an den ersten Probanden. Professor Kremsner, einen schönen guten Tag wünsche ich und vielen Dank, dass ich Sie heute mit Fragen löchern darf.
Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein kann.
Herr Professor Kremsner, Sie führen eine Studie mit einem der vielversprechendsten Impfstoffkandidaten, das kann man glaube ich sagen, gegen SARS-CoV-2 durch. Viel zu tun dürften Sie da gerade haben, nehme ich an. Haben wir Sie bei einer konkreten Arbeit jetzt eigentlich gerade unterbrochen?
Ja, wir haben im Moment sehr viel zu tun, das stimmt. Und gerade vorhin habe ich für heute den ersten Probanden geimpft und gleich nach diesem Interview wartet man schon auf mich für den nächsten. Und so geht es weiter. Wir sind jetzt daran, das richtig durchzuziehen, wie man sagt. Wir haben letzte Woche damit begonnen und jetzt werden pro Tag mehrere Freiwillige geimpft.
Also Sie stehen wirklich selbst persönlich da und verabreichen den Probanden die Spritze?
Ja, genau. Wir machen das natürlich in Arbeitsteilung. Es gibt eine Gruppe von 4, 5 Ärzten plus weiteren Biologen. Und insgesamt ist die Gruppe ungefähr 30 Leute, die an meiner Einrichtung an dieser Impfstoffstudie im Moment arbeiten. Manchmal mache ich auch die Einverständniserklärung und die Auswahl der Probanden und Voruntersuchungen, aber bisher habe ich wenigstens jeden Einzelnen geimpft. Ob ich das noch lange durchhalte bei diesem Durchsatz, das werden wir sehen, aber es gibt viele andere Ärzte, die das auch so gut und besser können.
Wie viele Probanden sind das denn bislang, die Sie jetzt schon geimpft haben?
Ja, genaue Zahlen will ich nicht angeben, aber es sind schon mehr als ein Dutzend und täglich werden es mehr.
Jetzt habe ich, muss ich gestehen, noch nie im Labor gearbeitet. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, wie so eine Studie jetzt entsteht, die Sie da durchführen.
Die Impfstoffentwicklung beginnt mit einer Idee und es geht dann weiter mit den Untersuchungen, die folgen. Die Idee lag hier auf der Hand und es war gar keine Idee, sondern es war das, was chinesische Kollegen uns Anfang Januar geliefert haben. Das war die Beschreibung dieser neuen Erkrankung und das war die Beschreibung und auch die Sequenzierung dieses SARS-Coronavirus 2.
Wenn ich da kurz einhaken darf, damit wir das besser verstehen können. Denn das habe ich in der Vorbereitung dieses Interviews irgendwie jetzt schon gelernt. Dieser Impfstoff, den CureVac da entwickelt hat, der unterscheidet sich ja offensichtlich grundlegend in den Impfstoffen, die wir sonst so kennen. Das ist quasi eine neue Entdeckung, was da gemacht wurde. Womit haben wir es da genau zu tun?
Der Ansatz, DNA- oder RNA-Impfstoffe zu machen, ist nicht ganz neu. Also DNA-Impfstoffe gibt es schon seit über 30 oder 35 Jahren. Bisher hat es aber noch kein einziger wirklich in die Lizenzierung, also in Zulassungsstudien und in die eigentliche Zulassung gebracht. Ähnlich ist es bei den etwas jüngeren mRNA-Impfstoffen, die es aber auch schon jetzt seit 10 Jahren als Idee gibt, aber jetzt in die Zielgerade gehen. Und CureVac ist eine Firma, die jetzt auch in der klinischen Prüfung eines Covid-19-Impfstoffes ist. Aber es ist nicht die einzige Firma, die mRNA-Impfstoffe herstellt und jetzt auch im Rennen um die Covid-19-Trophäe ist.
Jetzt wurde der Impfstoff, wie wir schon gesagt haben, von CureVac entwickelt. Sie testen das gerade, gleichzeitig aber mehrere andere Unikliniken auch. Ist das eine übliche Vorgehensweise, dass da verschiedene Unikliniken gleichzeitig das durchführen?
Es ist durchaus üblich, dass man in einer klinischen Studie mit einer Phase 1 Prüfung, erst recht dann in der Phase 2 und Phase 3 Prüfungen, mehrere Zentren, häufig Universitätskliniker, dabei hat, die das dann gleichzeitig in guter Absprache natürlich und organisiert über einen Sponsor durchführen. Bei der Phase 1 Prüfung, wo wir jetzt konkret sind, wo es auch darum geht, das erste Mal den Impfstoff in den Menschen zu spritzen, ist das sehr gut strukturiert und hier hatten wir das Privileg anzufangen mit der ersten Probandin und mit den ersten Probanden. Und seit einigen Tagen sind auch die Kollegen der Universitätskliniker in Gent, Hannover und München mit dabei und wir rekrutieren jetzt gemeinsam jeden Tag.
Das heißt, die sind auch im Austausch?
Genau, wir sind im fast täglichen Austausch miteinander und sprechen uns da sehr gut über den Sponsor, sprich CureVac, organisiert ab, wer was machen darf und soll und wie wir die einzelnen Vorgehensweisen machen und wie viele wir pro Tag immunisieren etc.
Also es ist kein Wettkampf gegeneinander?
Es ist kein Wettkampf, es ist eine gute Absprache. Wir nehmen uns da nichts weg. Es war eigentlich von vornherein sehr gut abgesprochen, wer was wann macht und wir sind auch im Fahrplan. Natürlich ist es so, wenn jetzt einer etwas schwächelte, müssten andere einspringen, aber in diesem Fall ist das nicht so. Meistens ist es bei anderen Studien so, wo es eher Not gibt an Freiwilligen oder das kann schon mal vorkommen. In unserem Fall und jetzt bei Covid-19 und bei den Impfstudien ist das nun gar nicht der Fall. Wir haben innerhalb kürzester Zeit fast 1500 Freiwillige, die sich gemeldet haben, als Anfragen bekommen. Und wir haben jetzt ein Luxusproblem, in dem wir sehr höflich, aber im Wesentlichen abschlägige Meldungen verschicken müssen.
Wonach suchen Sie die Personen aus, an denen Sie dann jetzt testen?
Es sind 18- bis 60-jährige, sehr gesunde Freiwillige, die in dieser Phase jetzt drankommen.
Jetzt haben Sie, glaube ich, vor knapp 2 Wochen die erste Freiwillige geimpft. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es sind genau 11 Tage her.
Können Sie da schon was sagen? Wurde das gut vertragen?
Ja, zu viel zu den Ergebnissen haben wir uns vereinbart, wollen wir nicht sagen. Aber so viel kann man sagen, dass es rasant vorangeht. Und das geht bei einer Phase 1 Prüfung nur, wenn alles passt.
Was geschieht denn nun als nächstes? Also Sie haben ja auch wirklich, glaube ich, einen enormen Druck angesichts der weltweiten Lage. Also wie gehen Sie jetzt weiter vor? Wann geht der Impfstoff dann in die nächste Phase? Wie sieht so ein Fahrplan jetzt aus?
Ja, wir wollen schon in 2 Monaten die ersten Ergebnisse haben und abhängig von diesen wollen wir dann in die nächste Phase gehen. Und das wäre dann die Phase 2 Prüfung und dann auch möglichst noch in diesem Jahr in eine Phase 3 Prüfung. In den nächsten Phasen werden dann bestimmt weitere Probandengruppen dazukommen, vor allem ältere Personen, die über 65-Jährigen, die ja auch die Hauptrisikogruppe stellen. Und die Phase 3 Studie, so wie es im Moment aussieht, wäre natürlich eine klassische placebo-kontrollierte Studie. wo man dann neben der Sicherheit und Verträglichkeit auch die Wirksamkeit prüft in Ländern, wo es sehr viel Covid-19 gibt. Im Moment ist das in Deutschland schwierig, Gott sei Dank kann man sagen. Also wird man dann versuchen müssen, in Länder zu gehen, wo es zu dem Zeitpunkt X, wenn man eine solche Studie startet, auch ausreichend Fälle gibt.
Sie beschreiben, da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Gleichzeitig geht, kann man glaube ich schon sagen, der ganze Prozess gerade unglaublich schnell voran im Vergleich dazu, wie lange sonst so eine Impfstoffentwicklung braucht, bis sie überhaupt auch anläuft. Wirklich viele, viele Jahre braucht man da. Leidet darunter nicht möglicherweise irgendwann dann die Wirksamkeit und auch die Sicherheitsprüfung?
Ja, das ist eine häufig gestellte Frage, die ich schon klar mit Nein beantworten mag. Ich bin sicher, dass in der Europäischen Union die Standards eingehalten werden und dass die Zulassungsbehörden, das ist in Deutschland für diese frühe Phase der Prüfung dann für die Impfstoffe das Paul-Ehrlich-Institut und die zuständigen Ethikkommissionen, also bei uns die am Universitätsklinikum Tübingen, sicher sehr sorgfältig arbeiten. Aber was ein großer Unterschied ist zu früher und zu der üblichen Impfstoffentwicklung oder Medikamentenentwicklung, die mindestens 10, in der Regel eher 20 Jahre braucht, ist jetzt, dass alles sehr, sehr schnell geht. Allerdings weicht unsere Ethikkommission keinen Zentimeter zurück. Jeder Zettel muss stimmen, es muss alles bis ins letzte Detail wie immer stimmen, aber es geht wesentlich schneller.
Wenn die Studien und alles insgesamt so positiv verlaufen, wie Sie sich das erhoffen, was wäre denn Ihre Prognose, wann der Impfstoff frühestens wirklich auf den Markt kommen kann?
Ja, die positive Sichtweise, die optimistische Sichtweise ist, dass er schon Ende des Winters eine vorläufige Zulassung bekommt und nächstes Jahr dann breiteren Bevölkerungsschichten verabreicht werden kann. Ich bin überzeugt, dass es einige Impfstoffe geben wird. Ich hoffe sehr und glaube auch, dass der CureVac-Impfstoff dabei sein wird. Aber es wird auch andere Impfstoffe geben, die das Rennen bis zur Zulassungsstudie und zur eigentlichen Zulassung machen werden. Und das, glaube ich, ist auch wichtig und sehr gut, dass es dann eine ganze Reihe von Impfstoffen geben wird, die dann auch richtig breiten Bevölkerungsschichten auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen, die auch eine Bekämpfung von Covid-19 möglich machen, die dann über Abstand halten und Vermummung hinausgehen.
Das heißt, mehrere Impfstoffe gleichzeitig auf dem Markt, das wäre ein gutes Szenario.
Das wäre ein sehr, sehr gutes Szenario, sodass es nicht irgendwas gibt, dass dann irgendein verrückter amerikanischer Präsident alles kaufen will oder andere das nur für ihr Land haben wollen, etc., etc. Das brauchen wir nun gar nicht.
Wenn sich der Impfstoff oder auch die Impfstoffe dann, also mehrere, als wirksam erweisen, wie ist es denn eigentlich dann mit der Produktion? Also wie lange läuft es, braucht es, bis so eine Produktion so angelaufen ist, dass wirklich genug Impfstoff für alle da ist? Das braucht ja wahrscheinlich, bis man da alle versorgen kann.
Es sind auf der anderen Seite auch alle jetzt dran. Die Großen, die Kleinen, die Mittleren und jeder versucht sich an einem Impfstoff. Es gibt ungefähr 200 Impfstoffkandidaten. Die allermeisten allerdings tümpeln irgendwo in der Präklinik herum. In der klinischen Phase der Prüfung sind also 12 bis 15 etwa im Moment. Aber die gasen ganz schön an und das wird funktionieren und die haben gleichzeitig auch alle ihre Kapazitäten der Produktion so hinaufgeschraubt, dass es bald nicht nur 10, sondern 100 Millionen und vielleicht in die Milliarden gehende Impfstoffdosenherstellungen demnächst geben wird.
Das klingt nach einer positiven Aussicht, die Sie uns da geben. Professor Peter Kremsner, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke sehr.
Ab morgen tritt übrigens ja die Mehrwertsteuersenkung in Kraft, die von der Bundesregierung beschlossen wurde. Das Ziel ist es ja hier, die Kauflaune in Deutschland anzuheben. Viele Branchen haben in der Corona-Pandemie hohe Verluste erlitten, das wissen wir, glaube ich, alle. Jetzt wird also der Steuersatz von 19% auf 16% gesenkt. Der ermäßigte Steuersatz, der vor allem bei Lebensmitteln gilt, der sinkt von 7% auf 5% bis zum Jahresende. Ich bin Peter Glück und in der nächsten Folge, da ist Dr. Dennis Ballwieser wieder hier mit dabei im Podcast und wir wollen dann darüber sprechen, wie die Sache mit den Antikörpern funktioniert. Eine neue Studie hat nämlich ergeben, dass sich SARS-CoV-2-Antikörper wieder zurückbilden können. Das hieße, man ist möglicherweise nicht dauerhaft immun, auch wenn man die Krankheit schon mal hatte. Falls Sie selbst weitere medizinische Fragen rund um das Thema Corona haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@gesundheit-hören.de. Wir beantworten diese Fragen gern und wenn wir nicht weiter wissen, dann suchen wir Expertinnen und Experten und laden diese dann hier in den Podcast ein.
Klartext Corona.
Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Wenn Sie uns übrigens über Apple Podcasts hören, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung.